Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie Interesse zeigen, etwas über Lou Andreas Salomé, ihr Leben und ihr Horoskop zu erfahren. Vielleicht haben nicht alle von Ihnen diesen Namen schon gehört oder ist er Ihnen geläufig? Also wer war Lou Andreas Salomé? Sie war zu ihrer Zeit Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wirklich eine sehr berühmte Schriftstellerin in Deutschland. Sie schrieb Romane, Erzählungen, Essays, Theaterkritiken. Sie schrieb über berühmte Männer wie Ibsen, Nietzsche, Rilke, Freud, die sie auch persönlich gut kannte. Und sie schrieb eine Autobiografie und verfasste auch Texte zur Philosophie und Psychoanalyse. Dass ihr Werk heute trotzdem nahezu in Vergessenheit geraten ist, liegt wahrscheinlich auch an der Tatsache, dass ihr Leben fast interessanter und noch ungewöhnlicher ist als ihr Werk. Es haben sich auch andere Künstler ihres Lebens angenommen. Zum Beispiel ist sie eine der Figuren in dem Roman Und Nietzsche weinte von Jalom. Der italienische Komponist und Dirigent Giuseppe Sinopoli hat sogar eine Oper über sie geschrieben mit dem Namen Lou Andreas Salomé. Und im letzten Sommer ist ein deutscher Film in unseren Kinos gelaufen von einer deutschen Regisseurin namens Cordula Kablitz-Post, der auch das Leben von Lou Andreas Salomé zum Thema hatte. Zur Einstimmung würde ich Ihnen ganz gerne einen kurzen Trailer aus dem Film zeigen und dann erkläre ich Ihnen alles Weitere.
Niemand muss sich fürchten. Gott ist überall.
Dann ist Gott also auch in der Hölle?
Das ist ein Jugendbildnis von ihr. Luise von Salomé wurde am 12. Februar 1861 geboren in St. Petersburg. Sie wäre also heute vor drei Tagen 156 Jahre alt geworden. Ihr Vater war General Gustav von Salomé, der aus einer französischen Hugenottenfamilie stammte, und da seine Familie religiös verfolgt wurde, musste er über Deutschland ins Baltikum fliehen, schlug dort die Militärlaufbahn ein und diente schließlich dem russischen Zaren als General. Die Mutter stammte aus einem norddeutschen Kaufmannsgeschlecht. Das ist deshalb wichtig, weil in Luises Elternhaus vor allem Deutsch, auch ein wenig Französisch gesprochen wurde. Russisch war ja eher die Sprache des gemeinen Volkes, der Dienstboten. Und deswegen war Luise, die als Kind Liola genannt wurde, nicht so perfekt im Russischen, vor allem in der gehobenen russischen Sprache. hat sie aber später dazugelernt. Sie war das jüngste Kind und die einzige Tochter ihrer Eltern. Sie hatte 5 ältere Brüder, von denen allerdings nur 3 ihre Kindheit überlebt haben. Sie wollte aufwachsen wie ihre Brüder, unbeschwert, frei, herumtollen im Freien, auf Bäume klettern. Sie wollte nicht als Mädchen erzogen werden, hat es abgelehnt, schöne Kleider zu tragen und normale Verrichtungen oder Vergnügungen oder Verpflichtungen, die junge Mädchen ihres Standes damals tun mussten, waren ihr zutiefst verhasst. Ihre Familie hatte ein großes Palais in der Nähe des Zarenpalastes und ihr Vater gab auch immer wieder Bälle, zu denen sie gar nicht gerne gehen wollte, weil sie auch keine schönen Kleider tragen wollte, sondern viel lieber in einfachen sogenannten Russenkitteln herumlief, wie sie eher von den Bäuerinnen am Land getragen wurden, aber die halt viel bequemer für sie waren. Sie galt als eines der schlechtest angezogenen Mädchen von St. Petersburg. Sie war als Kind eigentlich sehr in sich verschlossen und zurückgezogen. Sie hatte eine reiche Fantasie und hat sich immer wieder Geschichten ausgedacht, die aber bei den Erwachsenen nicht so gut angekommen sind. Die haben ihr nämlich vorgeworfen, dass sie lügt. Und dann hat sie sich darauf beschränkt, einfach die Geschichten nicht mit den Erwachsenen zu erzählen, sondern dem Freund, den sie sich geschaffen hat. Und das war der liebe Gott. Der liebe Gott war der Freund ihrer frühen Kindheitsjahre. Und bei ihm konnte sie ohne Furcht ausschmückende Geschichten erzählen, die sie alle begann mit der Einleitung, wie du ja weißt, weil Gott ja allmächtig war. Und daher hatte sie keine Angst, als Lügnerin zu gelten, weil sie dachte, Gott weiß es ohnehin und ich schmücke halt ein bisschen aus. Leider hat dieser liebe Gott aber eine Bewährungsprobe nicht bestanden, nämlich als eines Tages ein Diener vom Landgut der Familie Salome, der im Winter immer mit frischen Eiern in die Stadt kam, ihr berichtete, dass vor der Türe ein Paar stand, das Einlass begehrte und er sie aber nicht hereingelassen hätte. Als er das nächste Mal nach St. Petersburg kam, fragte Ljola ihn, was denn jetzt mit dem Paar geschehen wäre, ob die immer noch da stehen, und er sagte, nein, komischerweise, die sind verschwunden und von dem Mann ist nur noch ein Hut zurückgeblieben und von der Frau ein paar eisige Tränen am Boden. Und das war für die kleine Ljola vollkommen unverständlich, wie das passieren kann, dass sich Menschen einfach auflösen und einfach verschwinden. Und da fragte sie den lieben Gott um Rat, aber der konnte ihr leider keine schlüssige Antwort geben. Ja, und dann war es vorbei mit dem lieben Gott. Dann ist der liebe Gott aus ihrem Leben verschwunden. Zumindest hat sie keine Freundschaft mehr mit ihm gehabt und hat auch nicht mehr zu ihm gebetet. Hat das aber ihr Leben lang eigentlich bedauert, konnte aber auch keine Beziehung zum lieben Gott mehr aufbauen. So, jetzt möchte ich Ihnen aber gerne das Horoskop zeigen. Was sehen wir hier? Der erste Blick zeigt uns einmal, dass alle Planeten bis auf Saturn und Jupiter in der linken Hälfte angesiedelt sind. Das heißt, Lu beschäftigt sich wesentlich mehr mit sich selbst als mit anderen. Die Verwirklichung ihrer eigenen Interessen ist ihr extrem wichtig. Sie neigt auch zur Egozentrik, da sie nicht auf andere angewiesen sein möchte und hat manchmal Mühe, sich anzupassen. Sie schafft sich auch die meisten Probleme selbst, da sie gar nicht zulässt, dass andere Menschen ihr zu nahe kommen. Dann bezüglich der Planetenverteilung in der nördlichen und südlichen Hemisphäre finden wir die meisten Planeten in der südlichen, also der oberen Hälfte. Das bedeutet wiederum, dass sie sehr offen auf andere Leute zugeht und dass ihr vieles geradezu in den Schoß fällt, ohne dass sie viel dazu beitragen muss. Viele Ereignisse in ihrem Leben empfindet sie als schicksalshaft. Wir sehen auch, dass der vierte Quadrant übermäßig betont ist. Alle persönlichen Planeten befinden sich darinnen. Das heißt, Lou macht sich auch viele Gedanken über die Einordnung des Ich in die überpersönliche Welt und die Gesellschaft. Sie erkennt, dass sie den Auftrag hat, ihre Potenziale der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, und das tut sie in Form ihrer schriftstellerischen Arbeiten. Auch das zwölfte Haus ist betont, das ist natürlich deswegen übermäßig groß, weil ja St. Petersburg sehr nördlich gelegen ist. Aber auch hier sind fünf Planeten zu finden: Sonne, Merkur, Mond, Neptun und auch Mars noch, obwohl der schon am Aszendenten steht, aber noch technisch ins zwölfte Haus passt. Ihre Interessen gelten in erster Linie dem fantasievollen künstlerischen Ausdruck, vor allem auf literarischem Gebiet, und in ihrem späteren Leben arbeitet sie als Psychoanalytikerin, wo sie in Gesprächen mit seelisch kranken Menschen hilfreich ist. Hier haben wir es nochmal zusammengefasst. Also Planetenschwerpunkt in der oberen und linken Hemisphäre, alle persönlichen Planeten im vierten Quadranten, das zwölfte Haus betont, Feuer, Wasser, Luft fast gleich stark, Erde ist etwas weniger, aber auch nicht vollkommen leer, sondern halt deutlich weniger. Wenn wir uns hier die Dispositorenkette ansehen, dann sehen wir hier zwei Ketten mit den Wurzelplaneten Mars und Neptun. Auf der einen Seite der Mars in Widder, das feurigste und stärkste Temperament des ganzen Tierkreises. Auf der anderen Seite Neptun in Fische, die allersensibelste und einfühlsamste Konstellation. Widder steht für Neubeginn, Pioniergeist, Durchsetzungskraft, Initiative, während Fische am anderen Ende des Tierkreises wieder alle Erfahrungen in sich aufnimmt und durch intuitive, meditative Wahrnehmung, Träume und Kreativität gekennzeichnet ist. Mars hat zwar außer dem Aszendenten kein Gefolge im eigenen Zeichen, ist aber mit der Sonne in einem Sextil-Aspekt verbunden, sodass Lou's persönlicher Wesenskern mit einer extrem starken Willenskraft verbunden ist. Gehen wir nochmal zurück zur Radix. Also wie haben wir den Widder-Aszendenten? Dieses Zeichen hat die stärkste Dynamik und Aktivität des gesamten Tierkreises. Es zeigt den Willen zur Tat und zeigt somit einen starken Charakter und Durchsetzungsstärke, sowie eine spontane, dynamische und willensstarke Persönlichkeit. Unbekümmertheit und unbändige Energie verbinden sich zu Abenteuerlust und Risikobereitschaft, gepaart mit Lebensfreude, Tatendrang, Unternehmungsgeist, aber auch Impulsivität, Ungestüm und Egozentrik. Mars, der Geburtsherr, steht ebenfalls in Widder, in Konjunktion mit dem Aszendenten, und verstärkt diese Eigenschaften noch. Er unterstreicht die unbändige Willens- und Durchsetzungskraft, den Mut, die Unerschrockenheit und die Initiative bei der Gestaltung des eigenen Lebens. Sie fühlt sich nur sich selbst verpflichtet, setzt ihre eigenen Interessen durch, mit einer sehr selbstbezogenen Unbekümmertheit und einer manchmal an Skrupellosigkeit grenzenden Naivität. Charakteristisch sind auch ein eher unweibliches Verhalten und eine entsprechende Ausstrahlung. Mars, Sextil, Sonne. Haben wir hier. Also Wille und Handlungsfähigkeit sind in harmonischem Einklang. Tatkraft und Direktheit wirken auf andere überzeugend. Es gibt dann noch ein weites Trigon, von Mars zum Jupiter. Was ein gesundes Selbstvertrauen, Begeisterung, Dinge zu initiieren, bei Liola hervorruft, und ihre Handlungen sind auch mit Optimismus gekoppelt. Natürlich spüren auch Außenstehende diese Kraft, die von ihr ausgeht. Ihre Mutter vertraut einmal in einem Brief einer Verwandten an: Du bittest mich, liebevoll gegen sie zu sein. Aber wie ist das möglich bei einem so starken Charakter, der immer und in allem nur seinen Willen durchsetzt? Sehr treffend beschreibt diese starke Mars-Energie auch die Biografin Kerstin Decker in ihrer Biografie Lou Andreas Salomé, der bittersüße Funke Ich. Lou geht ihren Weg geradeaus, und wer nicht schnell genug ist, den lässt sie zurück. Rücksicht, ja, und nochmals ja. Rücksicht gegen sich selbst. Im ersten Haus finden wir außerdem noch Pluto in Stier. Er verweist auf ein ungeheures Energie- und Kraftpotenzial, eine ungewöhnlich starke Ausstrahlung, und sie wird ja von vielen Zeitgenossen als sehr charismatische Persönlichkeit beschrieben. Ihre therapeutischen Aktivitäten im späteren Lebensalter sind ausgedrückt durch das Trigon von Pluto zum MC. Bis auf den Geburtsherrn Mars, der am Aszendenten steht, stehen eigentlich im ersten Quadranten nur überpersönliche Planeten, nämlich Pluto und Uranus. Lou hatte bis in ihr viertes Lebensjahrzehnt ein ziemlich distanziertes Verhältnis zu ihrem Körper und dessen Empfindungen und in ihren Beziehungen und Freundschaften zu Männern keinerlei Interesse an körperlicher Intimität und Sexualität. Zu dieser starken Willensenergie gesellt sich, gesellt sich eine Sonne in Wassermann. Das Zeichen Wassermann, wie auch sein Herrscherplanet Uranus, der gegen Ende des 18. Jahrhunderts entdeckt wurde, wird ja gerne mit den drei Parolen der Französischen Revolution von 1789 in Verbindung gebracht: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Diese Formel Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit lässt sich fast exemplarisch auf das Leben von Lou Andreas Salomé anwenden. Die Freiheit war für sie einer der höchsten Werte im Leben. Sie setzte alles daran, diese Freiheit zu erringen und auch für immer zu behalten. Gleichheit, obwohl sie keine Feministin im Sinne der Vorkämpferinnen der Frauenbewegung im 19. Jahrhundert war und auch sich nicht mit deren Ideen identifizieren wollte, weil dazu war sie viel zu sehr Individualistin, lebte und gestaltete sie ihr Leben wie ein Mann. Sie hatte auch keinerlei Schranken, mit Personen anderer Herkunft oder anderer Gesellschaftsschichten zu verkehren. Und Brüderlichkeit, während es in Schillers Ode an die Freude heißt, alle Menschen werden Brüder, könnte man bei Lou sagen, alle Männer sind mir Brüder. Denn dadurch, dass sie mit drei älteren Brüdern aufgewachsen ist, war ihr Verhältnis zu Männern, vor allem zu älteren Männern, eigentlich sehr brüderlich. Sie bewegte sich ungezwungen und unbefangen in deren Gesellschaft, ließ aber keinen zu nahe an sich heran. Von Kindheit an ist ihr Verhalten unkonventionell und betont eigenwillig. Sie hat den Anspruch, etwas Besonderes zu sein, und hält sich an keine Regeln und Vorschriften. Ihre innere Distanziertheit kann sie aber durch freundliches, hilfsbereites Verhalten gut kaschieren. Freundschaften bedeuten ihr sehr viel. Bei Menschen, die ihr begegnen, sucht sie nach neuen Erfahrungen, nach Anregungen und Spannung. Als Wassermann fühlt sie sich ja zu allem hingezogen, was fremd oder anders ist, also zum Beispiel Ausländer, Künstler oder Menschen in einer anderen Gesellschaftsschicht. Sie lässt sich auch kaum in einen gesellschaftlichen Rahmen pressen, sondern lebt so, wie es ihr passt. Der Anschluss an eine Gruppe mit ähnlichen Interessen gibt ihrem Leben hingegen einen Sinn. Solche Gruppen Gleichgesinnter waren zum Beispiel das philosophische Kränzchen ihrer ersten Berliner Zeit, der Friedrichshagener Dichterkreis, den sie später in Berlin mit ihrem Mann besuchte, sowie ab 1911 die Wiener und Internationale Psychoanalytische Vereinigung. Leidenschaften sind zumindest in ihren ersten vier Lebensjahrzehnten nicht ihre Sache. Und angesichts starker Emotionen wie Eifersucht, Besessenheit, Rache oder anderer Gefühlsausbrüche fühlt sie sich äußerst unwohl und bricht Beziehungen deswegen auch ab. In einer Liebesbeziehung braucht sie viel Freiheit und Unabhängigkeit. Und sie baut eine Partnerschaft im Allgemeinen lieber auf Freundschaft als auf Leidenschaft auf. Wie gesagt, mit den Männern, die ihr im Laufe ihrer Jugend begegnet sind, wollte sie nur freundschaftliche Gefühle teilen. Es war ja unerträglich, dass ein Mann Ansprüche an sie stellte, die über die Sphäre des intellektuellen Austausches und der freundschaftlichen Verbundenheit hinausgingen. Persönliche Freiheit ist ihr auf allen Gebieten sehr wichtig. Sie will und muss ihren eigenen Weg gehen. Das ist sowohl durch die Wassermannsonne als auch durch diese starke Wiederbetonung vorgegeben, selbst wenn sie dadurch genau das Gegenteil von dem tun muss, was andere ihr vorschlagen oder von ihr erwarten. Und sie geht ihren Weg mit einer Bestimmtheit und Zielgerichtetheit, die ihresgleichen sucht. Aber jetzt haben wir im 12. Haus auch noch diese starke Fischebetonung. Wie passt nun ein derart unkonventionelles, nur dem eigenen Wollen folgendes Verhalten zu einem Mond, der in Fische und im 12. Haus als der allereinfühlsamste und hypersensibelste Gefühlsausdruck gilt? Verträumt, fantasievoll, kreativ, sensibel. Menschen mit dieser Mondstellung spüren angeblich genau, was in anderen vorgeht. Es ist sicherlich eine von Lus Stärken, dass sie andere Menschen ziemlich genau durchschauen kann. Aber ob das auch erspüren ist? Das grenzenlose Mitgefühl ist hier wohl eher eine natürliche psychologische Begabung und ein soziales Empfinden. Da der Mond Herr von Vier ist, lässt sich daraus schließen, dass die kleine Liola sich von ihrer Mutter emotional alleingelassen fühlte. Und so war es auch. Die Mutter empfand ihre Tochter ja als schlimmes, schwer erziehbares Kind, das ihren wohlorganisierten Männerhaushalt gehörig durcheinander brachte. Und sie konnte ihr wahrscheinlich keine emotionale Sicherheit und Geborgenheit vermitteln, sodass sie Lou mit emotionalen Unklarheiten und Unsicherheiten ins Leben entlassen hat. Es ist auch möglich, dass Lou ihre Mutter als Opfer in einer konventionellen Ehe empfand und dass sie eine bürgerliche Verbindung als komplett konträr zu ihrem eigenen Lebensentwurf ansah. Jedenfalls war sie von Anfang an ziemlich distanziert ihrer Mutter gegenüber und auch umgekehrt. Ihre Mutter war eine Frau, die keine Zärtlichkeiten zeigen und zulassen konnte, sondern die sich total an das konventionelle Leben ihrer Gesellschaftsschicht gehalten hat. Wie es damals auch üblich war in diesen Kreisen, wurde Liola von einer russischen Amme aufgezogen, die für sie auch die erste Anlaufstelle für Schmerzen und Verwirrungen war. Doch Liola empfand sich als einsames, mutterloses Kind und entwickelte daraufhin ihre eigenen Fantasien. Dass Lou Probleme mit der eigenen Weiblichkeit hatte, liegt sicherlich auch daran, dass die Mutter ihr dieses unklare und unterwürfige Frauenbild vermittelt hat und das sich nicht mit ihrem ausgeprägten Willen und ihrer brillanten Intelligenz in Einklang bringen ließ. Nicht umsonst lehnte sie als Frau alles ab, was einen Tribut an ihre Weiblichkeit gefordert hätte. Sie wollte keine Ehe, keine Leidenschaft, keine Hingabe an den Mann. Nicht einmal Kleidung, die weibliche Formen betonte, wollte sie tragen. Nur in der Bewahrung ihrer Jungfräulichkeit schien sie für lange Zeit die Sicherheit der Eigenständigkeit gefunden zu haben. Mit dem Mond in Konjunktion zu Neptun im 12. Haus sind die Gefühle ja auch oft verborgen oder werden verdrängt. Und es gibt Probleme, sich seelisch zu öffnen. Das war wohl bei Lou, die derartig vom Kopf her lebte und alles ihrem Willen und ihrer Durchsetzungskraft unterordnete, der Fall. Dabei zeigte sie aber durchaus große Hilfsbereitschaft und soziales Empfinden. Außerdem, und das ist interessant, war sie von Kindheit an von der richtungsweisenden Bedeutung ihrer Träume überzeugt und ließ sich auch ihr Leben lang von Träumen leiten. Und man darf nicht vergessen, Freuds Traumdeutung erschien erst 1900. Sie hatte auch ihr Leben lang ein tiefes Vertrauen in die innere Führung und war überzeugt, immer das intuitiv das Richtige zu tun. Diese Mondstellung erklärt aber auch ihre späteren Erfolge als Psychoanalytikerin. Von dieser neuen Wissenschaft fühlte sie sich von Anfang an angezogen, da sie ihrer Neugier auf menschliche Verhaltensweisen und der Suche nach deren Verständnis entgegenkam. Die Hintergründe der menschlichen Seele aufzuspüren, Verdrängtes aus der Kindheit bewusst zu machen und damit anderen Menschen Hilfestellungen zu geben, entsprach ihren innersten Bedürfnissen. Venus steht im Wassermann im 11. Haus. Sie beherrscht das 7. Haus und ist auch Mitherrscherin des 1. Hauses, da ja das Zeichen Stier komplett im 1. Haus eingeschlossen ist. Venus bildet ein applikatives Quadrat zu Pluto und ein applikatives Trigon zu Uranus, der ihr Zeichenherrscher ist. Lou fühlt sich zu ungewöhnlichen, geistig begabten, aber auch faszinierenden und machtbewussten Männern hingezogen. In Beziehungen oder Freundschaften glänzt sie durch ihre humorvolle, unkonventionelle Art und ihren Ideenreichtum, sodass Freunde den Kontakt mit ihr als anregend, lebendig und unbeschwert empfinden, solange sie nicht in sie verliebt sind und irgendwelche Ansprüche an sie stellen. Bei einer Wassermann-Venus mit diesen Verbindungen ist die Assoziation freie Liebe fast zwingend. Aber auch der Aspekt, dass Freundschaft in einer Beziehung wichtiger ist als Leidenschaft und dass sie immer und unter allen Umständen selbstständig bleiben will. Lou hat ja in ihrer Jugend, also über ihre frühe Jugend wissen wir nicht viel, erst als mit knapp 18 Jahren sie ihren Vater verlor, der nach langer Krankheit starb, sollte sie konfirmiert werden, und zwar bei einem Pater Hermann Dalton, der ein Pastor in der deutsch reformierten Kirche in St. Petersburg war, die ihr Vater mitbegründet hatte. Jetzt war aber dieser Pater Dalton, den wir im Filmausschnitt ganz zu Beginn kurz predigen gehört haben, ein sehr orthodoxer, dogmatischer Prediger. Und bei ihm fühlte sich Liola überhaupt nicht wohl. Und sie wollte sich von dem nicht konfirmieren lassen. Natürlich hätte sie ihrem Vater das nicht angetan, solange der noch am Leben gewesen war. Aber da er verstorben war, fühlte sie sich frei genug, um sich jemand anderen zu suchen. Und sie traf auf einen holländischen Prediger der niederländischen Gesandtschaft in St. Petersburg namens Hendrik Hillot. An Hillot wandte sie sich, um ihn zu ersuchen, ob er sie nicht unterrichten könnte. Und er war von dem Mädchen begeistert und nahm sie gerne als Schülerin auf. Hillot war verheiratet und hatte zwei Kinder in Liolas Alter. Dennoch verliebte er sich in das Mädchen und überlegte sogar, sich scheiden zu lassen, um Liola zu heiraten. Das kam für sie aber natürlich nicht in Frage, und dieser Mann, den sie als ihre erste Liebe bezeichnete, allerdings in einem rein geistigen Sinn, sie dachte schon, dass Hillot der Mann wäre, der ihr den lieben Gott ihrer Kindheit ersetzen könnte. Aber da er mit so einem profanen Ansinnen an sie herantrat, sie zu heiraten, kam er für sie dann auch als Lehrer nicht mehr in Frage. Allerdings konfirmieren durfte er sie noch, dazu musste sie allerdings nach Holland reisen, weil er dazu in St. Petersburg keine Berechtigung hatte. Warum war die Konfirmation so wichtig für sie? Wie gesagt, Jolla war damals 18 Jahre alt, sie hatte die Schule bereits hinter sich gebracht und wollte studieren. Nur war das damals in Russland für eine Frau nicht möglich. Und eine der wenigen Universitäten in Europa, die Frauen damals zugelassen haben, wir sprechen von 1880, 81, das war die Universität von Zürich. Nur um einen Reisepass zu bekommen für Zürich, musste sie ein Religionsbekenntnis angeben und das konnte sie nur durch die Konfirmation erreichen. Und daher eben dieser letzte Akt, dieser Gnadenakt, den sie ihn vollziehen ließ. So, schauen wir weiter. Ja, also Lous Liebesleben kann durchaus als extrem bezeichnet werden. Zuerst keinerlei Sexualität mit Männern, später in ihrer Ehe, die aber auch sexlos verlief, hatte sie durchaus ihre Liebhaber. Was sie allerdings vermutlich nicht hatte, war eine wirkliche tiefe Liebesfähigkeit. Sie hatte zwar in ihren späteren Beziehungen schon eine Leidenschaft entwickelt, worauf Venus Pluto hinweist, aber immer nur solange ihr eine Beziehung Anregung gab und ihr Interesse wachhalten konnte. Sie konnte Beziehungen ganz plötzlich auch beenden, wenn ihr irgendetwas nicht mehr gepasst hat. Und es kristallisierte sich später heraus, dass es wahrscheinlich das intensive Empfinden der Männer war, das in ihr auch so eine Art von Liebe hervorlocken konnte. Das hat sie zumindest in ihrer Autobiografie so beschrieben. Das Venus-Pluto-Quadrat erklärt aber nicht nur ihr Charisma und die Faszination, die sie auf viele Männer in ihrem Umkreis ausübte, sondern erklärt vielleicht auch den Umstand, dass nicht wenige, die in Liebe zu ihr entflammten, jedoch von ihr in ihren Leidenschaften in die Schranken gewiesen wurden oder verlassen wurden, dass bei denen die anfängliche Liebe in Hass umschlug. Beispiele dafür wären Friedrich Nietzsche, Georg Ledebour oder Viktor Tausk. Aber gleichzeitig steht die Wassermann-Venus natürlich auch für die vielen Freundschaften, die Lou im Laufe ihres Lebens hatte, zu sehr interessanten und bedeutenden Männern und Frauen. Und sie war in vielen Kreisen sehr beliebt. Wir haben dann auch den Merkur in Fische im 12. Haus. Diese Stellung drückt eine reiche Fantasie sowie dichterische Begabung aus. Ebenso großes Einfühlungsvermögen, Intuition und ein Gespür für psychologische Zusammenhänge. Von Jugend an interessierte sich Lou für Bereiche, die viel mit der inneren Welt, mit Fantasie, mit Alleinsein und All-Eins-Sein zu tun haben. So wird sie in ihrem letzten Lebensabschnitt die ideale Psychoanalytikerin und kann so einsamen, kranken, neurotischen oder süchtigen Menschen helfen. Merkur bildet Sextile zu Pluto und zum MC. Ihr Denken ist tiefgründig, sie kann sich mit Wissen profilieren und ist auch erfolgreich als Schriftstellerin sowie als Analytikerin. Merkur bildet auch ein Quadrat zu Uranus. Das weist auf scharfsinniges Denken und originelle Ideen hin. Er bildet eine Opposition zu Saturn, sodass sie auch Disziplin beim Schreiben aufbringt. Das MC im Steinbock bildet mit Pluto und Saturn ein großes Trigon. Das heißt, sie hatte nicht nur als Schriftstellerin Erfolg, wobei ihr Saturn half, ihre Geschichten und Erzählungen in eine konkrete Form zu bringen, sondern im letzten Lebensdrittel eben auch als Psychoanalytikerin, worauf Pluto verweist. Saturn im Zeichen Jungfrau im sechsten Haus legt eine disziplinierte, gewissenhafte und detaillierte Arbeitsweise nahe, sowie die Verpflichtung zu Fleiß und Arbeitseifer auch im Alltag. Tatsächlich gab es für Lou kaum einen Urlaubsaufenthalt oder eine Reise, wo sie nicht auch gewissenhaft und fleißig arbeitete. Später wandte sie die gleiche Disziplin und Gewissenhaftigkeit bei ihren Analysen an, auf wo er auch Jungfrau, ist ein analytisches Zeichen, verweist. Saturns Stellung in Jungfrau und im sechsten Haus zeigt aber auch Schwierigkeiten im gesundheitlichen Bereich an, denen sich Lou seit ihrer Jugend ausgesetzt sah. Saturn, der MC-Herrscher, und Uranus, der Sonnenherrscher, bilden ein Quadrat zueinander, in dem sich vielleicht ganz gut ein gewisser Widerspruch zeigt zwischen der Notwendigkeit, gewissenhaft zu arbeiten, um Geld für den Lebensunterhalt zu verdienen, und andererseits einem unbändigen Freiheitsstreben, das sich nichts und niemandem verpflichtet fühlen will, sowie auch einem grundlegenden Bedürfnis nach der Entwicklung der eigenen Individualität. Man könnte hier auch sagen, Lou befreit sich von überkommenen Traditionen und macht das Außergewöhnliche zu ihrem Maßstab. Sie gesteht sich das Recht auf ihre Freiheit und Unabhängigkeit zu und schreibt in erster Linie, um ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Sie veröffentlicht eigentlich immer nur dann etwas, wenn sie Geld braucht. Sie hat stoßweise die Manuskripte im Safe liegen und veröffentlicht das nur, wenn sie Geld braucht. Also, und sie konnte sehr bescheiden leben. Jetzt zeige ich Ihnen noch zwei charakteristische Sprüche von ihr. Die Welt, sie wird dich schlecht begaben, glaube mir's. Sofern du willst ein Leben haben, raube dir's. Ich bin Erinnerungen treu für immer. Menschen werde ich es niemals sein. Sie raubte sich ihr Leben gegen alle Widerstände der Familie und der Traditionen. Sie beginnt also ihr Studium in Zürich, wird jedoch nach einem knappen Studienjahr ernsthaft krank. Ein Lungenleiden mit hartnäckigem Bluthusten macht ihr zu schaffen, sodass sie sich 1882 mit ihrer Mutter nach Italien begibt, wo das Klima milder ist als in der Schweiz. In Rom lernt sie im Haus der deutschen Schriftstellerin mal wieder von Meisenbuck, die sich für die Gleichberechtigung der Frau einsetzt, den Philosophen Paul Reh kennen, mit dem sie fortan viel Zeit mit philosophischen Diskussionen verbringt. Reh macht sie mit seinem Freund Nietzsche bekannt. Von beiden Männern erhält sie Heiratsanträge, die sie jedoch ablehnt, da sie ihr Leben nicht in Fesseln und Zwängen einer Ehe verschwenden will. Sie schlägt den beiden aber eine gemeinsame Wohn- und Arbeitsgemeinschaft vor, wie wir es im Film vorhin auch angedeutet gefunden haben. Beide Philosophen buhlen um Lous Gunst, sie fühlt sich dem sanfteren Reh mehr verbunden, aber selbstverständlich auch rein brüderlich, da sie ältere Männer ja generell als Brüder betrachtet. Offenbar liefert sie Nietzsche aber wertvolle Inspirationen zu seinem Zarathustra. Allerdings intrigiert Nietzsches Schwester gekonnt gegen die Russin, sodass sich Nietzsche aus der Dreiergemeinschaft bald wieder zurückzieht. Davor lässt er noch dieses Foto in Luzern machen. Wir sehen hier den Horoskopvergleich zwischen Lou Andrea Salomé und Friedrich Nietzsche. Es gibt hier einige Dinge, die ganz gut passen für eine Freundschaft. Ich werde es Ihnen gleich zeigen. Sein Neptun ist in Konjunktion mit ihrer Sonne. Er hat ein Traumbild von ihr, verklärt sie, lässt sich von ihr inspirieren. Sein Pluto steht im Sextil zu ihrer Sonne. Er ist fasziniert von ihr. Sein Jupiter in Konjunktion zu ihrem Mond, weite Konjunktion, aber doch, er erlebt einen Gefühlsüberschwang durch sie. Sein IC, ebenfalls hier in Konjunktion zu ihrem Mond, er sieht sie als Frau in seinem Heim, verspricht sich von ihr Wärme und Geborgenheit. Sein Merkur im Trigon zu ihrer Venus, sie liebt seine geistigen Fähigkeiten und auch die Gespräche mit ihm. Ihr Pluto steht im Trigon zu seiner Venus. Diese Konstellation würde eine totale Wandlung der konventionellen Vorstellung von Liebe erfordern. Lou möchte ja eine Beziehung nach eigenen Vorstellungen, fern von gesellschaftlichen Zwängen, aber dazu ist Nietzsche nicht bereit. Stattdessen leben sie diesen gemeinsamen Aspekt auf andere Art, nämlich indem Lou Nietzsche motiviert, an seinem Zarathustra zu arbeiten. Sie bestärkt ihn in seinen Ideen und beeinflusst somit sein Hauptwerk. Aber, es gibt leider viele Dinge, die gar nicht passen. Da haben wir mal das Thema Venus-Saturn. Das ist sogar zweifach vorhanden. Nämlich sein Saturn steht auf ihrer Venus und ihr Saturn auf seiner Venus. Liebesleid, Belastung durch die Liebe, schließlich Verzicht. Jeder hat hohe Erwartungen und will dem anderen Regeln vorgeben. Dazu kommt noch, sie ist ja mit ihrer Wassermann-Venus sehr gesellig und vielen Menschen freundschaftlich verbunden, will aber frei und unabhängig bleiben. Er mit seiner Jungfrau-Venus hat die von seinem Pastoren-Elternhaus übernommene Vorstellung einer braven, natürlichen, sauberen, dienenden Frau. Das heißt, er will sie in ihrem Liebesausdruck einschränken. Sie aber ihm ihr Modell des losen Zusammenlebens aufdrängen, das ist nicht das, was er will. Beide sind natürlich auch von Beziehungsängsten geprägt, sowie letztendlich nicht wirklich liebesfähig. Dann haben wir noch seinen Uranus im Sextil zu ihrer Venus. Ihre unkonventionelle Art übt am Anfang schon einen besonderen Reiz auf ihn aus, irritiert ihn aber auch. Es gibt immer wieder Spannung und Aufregung im positiven wie im negativen Sinn. Freundschaftliche Verbundenheit, ja, wäre möglich, aber doch keine feste Beziehung. Dann ist ihr Uranus in Opposition zu seinem Mond. Wieder fühlt er sich angeregt von ihr, aber sie hegt nur freundschaftliche Gefühle für ihn. Ihr Saturn quadratiert seinen Mond. Sie setzt seinen Gefühlsäußerungen und Bedürfnissen Grenzen. Er hat sowieso ein Problem im Umgang mit Frauen. In seiner Radix bildet der Mond ein Quadrat zum Chiron. Mond, Chiron. Dazu suggeriert sein Schützemond ein idealisiertes Frauenbild, dem die Realität oft nicht standhält. Und dann noch seine Sonne in Opposition zu ihrem Mars. Hier sind Streit und Konflikte vorprogrammiert. Unschwer zu erraten, wer sich hier durchsetzt. Das Kombin sieht auch nicht viel besser aus. In diesem Kombin haben wir es mit einem Steinbock-Aszendenten zu tun. Das bedeutet Ernsthaftigkeit, Verantwortungsbewusstsein, aber auch eine Portion Misstrauen. Nietzsche als der ältere Partner wird hier durch den Steinbock-Aszendenten und seinen Herrscher Saturn dargestellt. Saturn steht hier in Stier im dritten Haus und ist sogar rückläufig. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass Nietzsche seine Zuneigung nach anfänglich übermäßiger Schwärmerei von Lou wieder zurückzog. Zweifelsohne wollte er ihr auch seine Wertvorstellungen und Maßstäbe überstülpen. Saturn im Stier. Was sie sich aber nicht gefallen ließ, sondern dagegen rebellierte. Der Mond als Lou zugeordneter Deszendentenherrscher steht in Wassermann und im Quadrat zu Saturn und zu Uranus. Mars und Merkur stehen um den Aszendenten herum und zeigen einerseits die geistige Verbundenheit, andererseits aber auch die Konflikte an, die in dieser Verbindung liegen. Lou ist, wie gesagt, als die jüngere Partnerin durch den Krebs-Deszendenten und seinen Herrscher Mond in Wassermann im ersten Haus dargestellt. Also eine ungewöhnliche, extrem freiheitsliebende Frau, die es Nietzsche zwar angetan hat, mit der er aber doch nicht ganz klarkommt. Mond und Uranus, wie gesagt, Mond und Saturn im Quadrat, Mond und Uranus im Quadrat. Er will sie zwar in seinen Lebensbereich integrieren, Mond im ersten Haus, in seinem Haus, wogegen sie sich aber erfolgreich wehrt, Mond Uranus. Die Schütze-Sonne im 12. Haus, das ist auf 22 Grad, ist schon im 12. Haus, zeigt uns den Philosophen, der im 12. Haus allerdings sehr verunsichert ist und sich durch eine Partnerin wie Lou eine Liebe erhofft, die ihm den Weg weisen soll. Die Venus steht hier in Konjunktion mit dem MC. Venus und Mars im Halbquadrat führt uns aber vor Augen, dass die beiden auf der Liebesebene wohl nicht zusammenkommen. Die starke Besetzung des 3. Hauses ist sicher ein Hinweis auf die geistige Betonung dieser Verbindung, die vor allem auf Gespräche und philosophischen Austausch aufgebaut war. Das 3. Haus ist ja das 9. Haus vom Deszendenten aus gerechnet, also auch philosophische Gespräche. Jupiter als Herr von 11 in 11 zeigt eine glückbringende, sich gegenseitig fördernde Freundschaft an, die jedoch von Anfang an bereits Auflösungstendenzen in sich birgt, nämlich Jupiter im Quadrat zu Neptun. Lou hat ihren Plan verwirklicht und mit Paul Reh zusammen eine Wohnung in Berlin gemietet, in der sie gemeinsam studieren, arbeiten und diskutieren. Reh führt Lou in Berliner Philosophenkreise ein, was auch ihrer Sonne-Jupiter-Opposition entspricht, wie Sie sich vielleicht erinnern. Es wäre jetzt, glaube ich, zu kompliziert, wenn ich nochmal zur Radix zurückgehe. In ihrem Wohnumfeld lernt Lou eines Tages den Orientalisten Friedrich Karl Andreas kennen, der im Haus, in dem sie wohnt, Deutschunterricht erteilt. Er läutet an ihrer Tür und fragt sie, ob sie ihn heiraten will. Lou fühlt einen magischen Zwang von diesem Mann ausgehen, obwohl sie ihn körperlich nicht begehrt. Doch sie spürt, dass eine Bindung ist zwischen ihnen, der sie sich nicht entziehen kann. Ich habe von ihm nur die Synastrie, aber ich sage es nur ganz schnell, weil wir noch zu viele andere Dinge haben. Er hatte eine Sonne-Pluto-Konjunktion, die genau auf ihrem Mars stand. Also die Faszination, sie fühlte den Zwang, ihm nachgeben zu müssen, obwohl sie ja eigentlich wirklich überhaupt nicht heiraten wollte. Er hat zur Bekräftigung, dass sie es auch wirklich tut, sich noch ein Messer in die Brust gerammt, das um Haaresbreite das Herz verfehlt hat. Sie ist dann aus dem Haus gelaufen auf die Straße, um einen Arzt zu suchen. Gab ja damals keine Handys, wo man schnell die Rettung rufen konnte. Und musste sich auch noch rechtfertigen, dass nicht sie ihm das Messer hineingestoßen hat. Jedenfalls, er ist glimpflich davongekommen. Und am nächsten Tag hat sie sich mit ihm verlobt und ihn dann auch später geheiratet. Sie hat aber vor der Eheschließung zwei Bedingungen an ihn gestellt. Das erste war, sie wird niemals sein Bett mit ihm teilen. Und die zweite Bedingung war, ihre Beziehung mit Paul Reh muss unverändert so weitergehen wie gehabt. Mit beidem hat sich Friedrich Karl Andreas einverstanden erklärt, sonst hätte sie nicht geheiratet. Er hat dann zwar später mal versucht, ihr doch körperlich näher zu kommen, aber das hat sie erfolgreich abgewehrt. Nur leider die zweite Bedingung konnte nicht erfüllt werden, da Paul Reh tief verletzt war davon, dass seine geliebte Frau einen anderen Mann heiratet und ihm die Ehe ausgeschlagen hat. Er ist in einer Nacht- und Nebelaktion verschwunden und sie hat ihn niemals wiedergesehen. Lou hat in ihrer Ehe ein freies Leben geführt. Sie unternahm Reisen im In- und Ausland und im Mai 1897 begegnet sie, das ist das Verlobungsfoto übrigens mit dem Friedrich Karl Andreas, begegnet sie diesem Mann. Es ist der 21-jährige René Maria Rilke. Er ist 15 Jahre jünger als sie, die damals 36 ist, und er verehrt sie schwärmerisch. Da er als jüngerer Mann keinerlei Ähnlichkeit mit einem ihrer Brüder hat, kann Lou erstmals in einer Beziehung auch sexuelle Leidenschaft zulassen und erlaubt sich, ihren Gefühlen für Rilke nachzugeben und seine Geliebte zu werden. Doch auch wenn sie heftig verliebt war, behielt sie ihrem Wesen entsprechend gleichzeitig die Kontrolle über sich und die Situation und förderte seinen Reifungsprozess sowohl als Mensch wie als Dichter. Und sie war es auch, die ihm, dem seiner Mutter wiedergeborenen René, wiedergeborenen Kind, da seine ältere Schwester im Kleinkindalter verstorben war, und sie hat ihm den Namen Rainer gegeben. Seine Liebe drückt sich vielleicht sehr gut in diesem Gedicht aus. Lösch mir die Augen aus, ich kann dich sehen. Wirf mir die Ohren zu, ich kann dich hören. Und ohne Fuß noch kann ich zu dir gehen. Und ohne Mund noch kann ich dich beschwören. Brich mir die Arme ab, ich fasse dich mit meinem Herzen wie mit einer Hand. Reiß mir das Herz aus und mein Hirn wird schlagen. Und wirfst du mir auch in mein Hirn den Brand, so will ich dich auf meinem Blute tragen. Ich zeige Ihnen jetzt das Kombin zwischen den beiden, das schon ein bisschen anders aussieht als das zwischen ihr und Nietzsche. Dieses Kombin hat einen Skorpion-Aszendent. Und das zeigt eine Beziehung an, in der leidenschaftliche, fast magische Anziehungskräfte herrschen. Und dass Lou selbst diese überwältigende Liebe auch gespürt hat, hat sie selbst in ihrem Lebensrückblick geschrieben, nämlich eine Liebe, die sie bis in den Wurzelgrund der Leiblichkeit gespürt hat. Zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie Sexualität zulassen und genießen. Ein Skorpion-Aszendent zeigt eben generell, dass eine große Liebe und Leidenschaft im Spiel ist, aber auch die Tatsache, dass in diesem Kombin Sonne, Mond und Aszendent in Wasserzeichen stehen, weist auf eine sehr gefühlvolle Beziehung hin. Lou als die Ältere verkörpert in diesem Kombin den Skorpion-Aszendent und seinen Herrscher Pluto, der in Stier im sechsten Haus steht. Für sie verändert sich in und durch diese Beziehung ihr gesamter Alltag. Rainer Maria Rilke als dem jüngeren Partner, der Stierdeszendent und die Venus, die hier als Teil eines vierteiligen Stelliums in Krebs und im achten Haus steht. Eine Venus im achten Haus zeigt natürlich auch die fast magische Liebe oder die Magie der Liebe an, die durch den Reiz des Verbotenen noch erhöht war, denn schließlich war ja Lou verheiratet. Rilke ist, der vorher in München gelebt hatte, ist Lou nach Berlin gefolgt und hat sich ganz in ihrer Nähe eine Wohnung genommen, um ihr täglich nahe sein zu können. Und das Interessante ist, weil ich gesagt habe, der Alltag hat sich für sie so grundlegend verändert. Sie traf Rilke jeden Tag, der sie jeden Tag besucht bei sich zu Hause. Und sie saßen meistens in der Küche und haben gemeinsam gearbeitet. Sie hat ihm die russische Sprache und Literatur näher gebracht. Er hat ja teilweise bei der Hausarbeit geholfen. Und im Nebenzimmer saß der Ehemann Friedrich Karl Andreas und betrieb seine Privatstudien. Der hat sich aber offenbar nicht viel dabei gedacht, weil das für ihn ja fast wie ein Sohn war, dieser Rilke. Er war ja noch um einige Jahre älter als Lou. Die Sonne, die dem männlichen Partner zugeordnet ist, steht auch im gefühlvollen Krebszeichen. Sie bildet ein Sextil zum MC. Das heißt, dass auch Rilke in seinem Lebensweg profitiert hat von dieser Beziehung. Venus und Saturn bilden ein Trigon zueinander. Also es herrschte eine Harmonie zwischen ihr und Rilke. Dennoch war die geistige Ebene auch sehr angesprochen, weil ja der Merkur auch hier in der Nähe der Sonne steht. Es war eine ungewöhnliche Verbindung, worauf der Uranus hier am Beginn des Stelliums hindeutet. Uranus auch im Quadrat zum Jupiter. Eine Beziehung, die beide am Anfang auch sehr glücklich machte. Lou hat mit Rilke in den Jahren 1899 und 1900 zwei Reisen nach Russland unternommen, wobei bei der ersten Reise noch der Ehemann Andreas dabei war. Die zweite, 4 Monate dauernde Russlandreise haben die beiden dann gemeinsam unternommen. Hier sieht man auch ganz gut den Kleiderstil von Lou. Also das ist auch so ein Reformkleid, wie man es nennen könnte, wo sie sich frei bewegen konnte und nicht in irgendeinem Korsett eingeschnürt war. Diese zweite Russlandreise, von der Rilke wirklich fasziniert war und diese Begegnung mit diesem weiten, großen Land hat ihn sehr beeindruckt. Er hat auch den Dichter Tolstoi noch kurz vor seinem Tod kurz vor dessen Tod kennengelernt. Dennoch gilt diese zweite Russlandreise als Wendepunkt in der Beziehung, denn die starken Eindrücke und Empfindungen dieser Zeit gaben ihm Anlass zu einem psychischen Leiden, zu Weinkrämpfen, Angstverfassungen und körperlichen Anfällen, wie Lou sich in ihrem Lebensrückblick erinnerte. Sie war über diese Anfälle von Rilke erschrocken und besorgt und vermutete eine wirklich ernsthafte psychische Erkrankung, sodass sie beschloss, sich von ihm zu trennen. Tatsächlich beendete sie die Liebesbeziehung dann erst mit einem Abschiedsbrief vom 26. Februar 1901. Rilke akzeptierte die Trennung widerwillig und heiratete kurz danach die Künstlerin Clara Westhoff, von der er sich allerdings 2 Jahre später wieder scheiden ließ. Er blieb Lou bis zu seinem Lebensende in Liebe und Freundschaft verbunden. Er hat auch zur Trennung ein sehr bewegendes Gedicht geschrieben. Warst mir die mütterlichste der Frauen. Ein Freund warst du, wie Männer sind. Ein Weib, so warst du anzuschauen. Und öfter noch warst du ein Kind. Du warst das Zarteste, das mir begegnet. Das Härteste warst du, damit ich rang. Du warst das Hohe, das mich gesegnet und wurdest der Abgrund, der mich verschlang. Ich zeige nur ganz kurz das Regressiv zum Ende der Beziehung, das Regressiv des Kombins zum Ende der Beziehung. Wir haben hier den Aszendenten regressiv auf 29,59 Waage, was wohl anzeigt, dass diese Partnerschaft, die durch das Kombin ausgedrückt ist, zu Ende geht. das MC regressiv auf 12 Grad Löwe bildet, ein Quadrat zu Mars und Pluto. Also es liegt genau hier in der Mitte. Der Verlust der Beziehung zur geliebten Frau traf Rilke wie eine Naturgewalt. Merkur, regressiv im Trigon zum Mond, zeigt allerdings, dass die Partner einander weiterhin im geistigen Austausch verbunden bleiben. Und die Venus, die rückläufig war, wieder direktläufig geworden ist und fast wieder an ihrer Kombin-Radix-Position angelangt ist. Diese Liebesbeziehung ist die einzige in Lus ganzen Leben, deren emotionale Basis so stark ist, dass die tiefe Verbundenheit in eine lebenslange, liebevolle Freundschaft übergehen kann. Zuerst gestattet sie nur schriftlichen Kontakt, aber nach 2 oder 3 Jahren sehen sie einander wieder und von da an bleiben sie einander freundschaftlich verbunden bis zu Rilkes Tod. In der Folge entsinnt Lu sich ihres Wiener Freundes und Arztes Friedrich Pinelis und beginnt eine heiße, fast 10 Jahre dauernde Affäre mit ihm, deren Existenz sie jedoch überraschenderweise in ihren späteren Jahren aus allen Aufzeichnungen und Tagebüchern löscht. Nach der Trennung von Pinelis hatte sie vorübergehend eine kurze Affäre mit dem schwedischen Nervenarzt Paul Bjerre, der sie zu einem psychoanalytischen Kongress nach Weimar mitnahm, wo sie das erste Mal Sigmund Freud begegnete, der sie für die Psychoanalyse begeistern konnte. Im Winter 1912-13 schließt sich Lou in Wien, wo sie sich seit ihrer Beziehung mit Pinelis oft aufhält, wo sie unter Schriftstellern wie Schnitzler, Bär Hoffmann und anderen verkehrt, der Mittwochrunde von Sigmund Freud an, zunächst als einzige Frau. Später stößt auch Freuds Tochter Anna dazu. Und sie beginnt dann auch bei ihm Psychoanalyse zu studieren. Das ging damals in einem Jahr. Er hat sie eingeführt, aber sie hat keine Lehranalyse bei ihm gemacht, sondern er fand, sie ist hervorragend begabt als Psychoanalytikerin. Ja, sie hat auch viel zu diesem Thema geschrieben, viele Aufsätze und Essays zu diesem Thema. Und die haben Freud so gut gefallen, dass er sie die Poetin der Psychoanalyse nannte, weil sie das eben so poetisch ausgedrückt hat, offenbar. Das erspare ich Ihnen jetzt. Hier sehen wir noch die beiden im Alter. Die hatten auch eine lebenslange Freundschaft, allerdings rein platonisch. Lou wurde in seiner Familie wie ein Familienmitglied aufgenommen. Sie hat sich dann vor allem auch mit seiner Tochter Anna sehr befreundet und es bestand eine lebenslange Verbindung zwischen den beiden. Die schwierige und widersprüchliche Beziehung zwischen Lou und ihrem Ehemann erwies sich auf lange Sicht als erstaunlich haltbar. Nach einer 40-jährigen Ehe mit gegenseitigen Kränkungen und lange andauernder Sprachlosigkeit waren die beiden einander im Alter näher gekommen und standen einander auch bei ihren jeweiligen Krankheiten bei. Lou Andrea Salomé war schwächlich und herzkrank. Sie musste mehrmals im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann, selbst schon krebskrank, besuchte sie dort täglich. Er verstarb 1930. 1935 musste Lou, die an Brustkrebs litt, sich einer schweren Operation unterziehen. Kurz zuvor hatte sie ihren letzten Patienten abgegeben. Am Abend des 5. Februar 1937 starb sie im Schlaf an den Folgen einer Uremie. Das zeige ich Ihnen noch ganz schnell. Wir sehen hier den progressiven Aszendenten im Quadrat zum Geburtsherrn Mars. Das zeigt eine entzündliche Beeinträchtigung an. Lou litt ja an Uremie, das bedeutet, dass sich aufgrund von einer Niereninsuffizienz Harnstoffe im Blut befinden, die es vergiften. Sonne und Pluto progressiv stehen hier in fast minutengenauer Konjunktion zueinander, das heißt Leben und Tod ganz nahe beisammen. Und auch noch innerhalb eines Grades zum Radix Pluto. Also hier stirbt nicht nur das Ego, sondern der ganze Mensch. Zu dieser Konjunktion steht der progressive Mond im genauen Trigon. Dann haben wir noch den Transit Pluto. Warte mal. Das ist jetzt leider kleiner, aber dass man die Transite auch sieht. Der Transit Pluto steht bitte hier, genau am progressiven Aszendenten. Und Saturn und Neptun, die Transit Saturn und Neptun, stehen hier in Opposition zueinander. Auf 18 bis 20 Grad Jungfrau bzw. Fische. Das ist die Achse des progressiven MC, das auf knapp 17 Grad Fische steht. Zudem bilden sie noch ein Quadrat zum Transit Chiron. Auf 17 Grad Zwillinge. Der steht wieder in genauer Konjunktion zum progressiven Mars. Also hier haben wir das Thema der Vergiftung des Blutes. Neptun, Mars, auch hier, die zum Tod führt. Und der Saturn befindet sich hier auch ganz in der Nähe des Radixmondes. Ja. Soweit mein Vortrag. Und wenn Sie noch Fragen hätten, würde ich Sie bitten, diese zu stellen. Danke. Dankeschön.